Im November 2019 wurden die sogenannten China Cables veröffentlicht bzw. publik gemacht. Hier wurde endgültig veröffentlicht, dass die chinesische Regierung in Xinjiang bzw. in Ostturkestan systematisch Angehörige von Minderheiten in Umerziehungslager sperrt. Besonders betroffen sind hierbei die uigurischen Muslime. Welches Ausmaß hat denn diese systematische Internierung?
Man muss sich vorstellen, dass im Prinzip mindestens ein Zehntel dieser Bevölkerungsgruppe, das sind zwischen 10 und 15 Millionen Menschen, inzwischen in Lagern ist. Und das heißt, es gibt keine Familie, die nicht davon betroffen ist, es gibt keine Freundinnen, Freunde, die nicht davon betroffen sind. Jeder kennt Leute, die weg sind und von denen man nicht weiß, wann sie da wieder rauskommen, weil das eben absolut willkürlich gehandhabt wird.
Die chinesische Regierung betitelt das Ganze ja eher als bildungspolitische Maßnahme. Wie ist denn die Situation in Lagern? Weiß man denn etwas Genaueres darüber?
Ja, man weiß genau, ziemlich genau, was in den Lagern passiert, weil dort nicht nur Uiguren sind, sondern auch Kasachen, Kirgisen, ebenfalls muslimische Nationalitäten aus dieser Region im Nordwesten Chinas. Und die Kasachen vor allen Dingen, da musste China doch mehr Leute freilassen, weil das in Kasachstan auch ein ganz großes Thema war. Und Kasachstan ist ja Nachbarland von China und da gab es also sehr viel Druck, dass Leute freigelassen werden. Und die haben berichtet und die haben erzählt, dass sie da eben Tag ein, Tag aus im Prinzip lernen müssen im Rahmen von so einer Gehirnwäsche, dass die Partei es richtig macht, dass Xi Jinping ein großer Führer ist und sie müssen Chinesisch, Mandarin lernen und ja, und das ist ihr Alltag und gleichzeitig sind sie vollkommen überwacht von der ersten bis zur letzten Minute, egal ob sie schlafen, auf der Toilette sind oder irgendwo warten, alles ist mit Kameras überwacht und die überwachen nicht nur, was machen die Leute da, sondern auch, was denken die Leute. Ja, also diese Kamerasysteme arbeiten mit künstlicher Intelligenz und wollen erfassen, ob die Uiguren, die jetzt nun da in diesen Lagern sind, auch tatsächlich das denken, was sie nach außen erklären, nämlich, dass die Partei großartig ist. Und wenn sie das nicht denken, dann haben sie auch keine Chance rauszukommen. Also man wartet da wirklich auf das perfide Ergebnis dieser Gehirnwäsche, dass die Leute wirklich gleichgeschaltet sind und aufgeben, selber zu denken und dann können sie rauskommen wieder.
Das heißt, im Prinzip werden dort Leute ohne Gerichtsprozess eingesperrt, inhaftiert und kommen erst wieder in Freiheit, wenn sie sogar getestet an einer künstlichen Intelligenz und an der Meinung der Anstaltsleiter, dass sie der Meinung sind, dass sie quasi diesen Prozess durchlaufen haben und komplett das Denken der chinesischen Parteilinie übernommen haben.
Genau, und das Irre ist, das sind jetzt nicht irgendwie nur Bäuerinnen und Bauern, die da hineinkommen oder Leute, die sonst keine größere Vorbildung haben, sondern das sind auch ganz viele intellektuelle Universitätsprofessoren, die sich dann später da wiederfinden, am Fließband stehend in Betrieben, die neben diesen Lagern aufgebaut wurden und wo dann für billiges Geld produziert wird. Und das ist eben dann eine ganz verrückte Situation, wenn man dann also einen Universitätsprofessor am Fließband hat. Warum musste dieser Mann, der jahrzehntelang ins Ausland gereist ist, um sozusagen dort die Mehr zu verbreiten, Uiguren sind doch gleichberechtigt in China, warum muss dieser Mann heute am Fließband arbeiten?
Ich denke mal, das hat ein bisschen damit zu tun mit einem Begriff, der da im Zusammenhang oft mit genannt wird in letzter Zeit, und zwar der Begriff des kulturellen Genozides. Wie ist denn das genau zu verstehen?
Ja, man unterscheidet beim Genozid ja nach verschiedenen Komponenten. Wenn man von kulturellem Völkermord spricht, dann meint man, dass also die Kultur einer gesamten ethnischen oder religiösen Gruppe ausgelöscht wird. Und das ist da nach Meinung der meisten Menschenrechtsexperten, Menschenrechtsorganisationen eben inzwischen der Fall, weil man einfach von chinesischer offizieller Regierungsseite nicht akzeptieren will, dass Uiguren eine eigene Geschichte haben, eine eigene Kultur haben. Sie werden also systematisch dazu gezwungen, ihre Kultur zu ignorieren, sich von ihr zu distanzieren. Ihre Bücher werden verbrannt. Sie haben in diesen Umerziehungslagern auch keine Möglichkeit, ihre Sprache so zu praktizieren und ihren kulturellen und religiösen Riten zu folgen. Sie müssen also zum Beispiel Alkohol trinken, sie müssen Schweinefleisch essen, ganz gezielt, um diese Menschen zwangsweise zu assimilieren, zu guten Chinesinnen und Chinesen zu machen, die von Religion nichts halten und eben formbar sind, im Sinne der Partei.
Sie haben ja gerade schon den Fall eines uigurischen Professoren angesprochen und haben da im Zuge von Werken gesprochen. VW hat ja ein Werk in der besagten Region Xinjiang, beziehungsweise in Ostturkestan. Ist VW da auch in gewisser Weise Nutznießer dieses ganzen Lagersystems?
Das würde ich mal so direkt nicht sagen. Sie sind nicht Nutznießer des Lagersystems, aber sie halten eben auch dieses Narrativ aufrecht, dass man in der Region auch als internationaler Konzern arbeiten kann und den Lebensstandard hebt. Und das ist genau das, was eben China will. Es sind chinesische Unternehmen, überwiegend aus der Textilbranche, die sie jetzt neben diesen Lagern festsetzen, die dahin sozusagen transferiert werden, um dort zu produzieren. Aber Volkswagen hat eine Produktionsstätte in der Hauptstadt der Region, in Urumqi. Wir gehen nicht davon aus, dass dort Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Aber was wir dem Unternehmen vorwerfen, ist, in seinen eigenen Verhaltensprinzipien zu sagen, wir fördern Menschenrechte und stärken sie. Wie kann man dann in so eine Region gehen, wo eben systematisch eine Bevölkerungsgruppe ausgelöscht wird momentan in ihrer Kultur? Und das ist unser Vorwurf, dass man quasi durch die Produktion dort eben die chinesische Erzählweise stärkt, dass Lebensstandard der Uiguren und anderer dort lebender Nationalitäten verbessert würde etc. Und das ist eben wirklich nicht der Fall.
China ist ja ein sehr großes Land mit sehr vielen Einwohnern, hat ja über 1,3 Milliarden Menschen. Dementsprechend auch eine sehr große kulturelle Vielfalt und auch eine große Anzahl an Minderheiten neben den Han-Chinesen. Sind denn die Uiguren bzw. die Region Ostturkestan, nenne ich es jetzt mal, als einzige betroffen oder hat man da in China generell ein Muster, was sich beobachten lässt mit dieser zwangshaften Assimilation?
Diese Zwangsassimilation, das beobachten wir auch in anderen Regionen. Das betrifft vor allen Dingen Tibeter, Mongolen und eben Uiguren und Kasachen. Das sind die drei Regionen, die auch als autonome Regionen gelten, mit eigentlich einem Autonomiestatut, was aber nicht kaum beachtet wird. Und die einen Großteil des Staatsgebietes ausmachen, wo unheimlich viele Ressourcen liegen, Rohstoffe vor allen Dingen, und die eben deshalb von größtem Interesse für China sind. Und so versucht man dann quasi über eine systematische Zwangsassimilierung dieser Gruppen dort mehr Einfluss zu gewinnen und die Bevölkerungsanteile auch zu verändern, die Demografie zu verändern und damit in Zukunft Han-Chinesen, also die Mehrheitsgruppe der Bevölkerung, doch doch die Mehrheit stellt. Und das ist das, was eben viele dieser Nationalitäten befürchten, dass für sie einfach trotz der vielen Zusagen, die es im Autonomiestatut gibt, in der Verfassung gibt, letztlich es darauf hinausläuft, dass sie zur Minderheit in der eigenen Region werden.
Wir hatten ja schon über diese Zwangsassimilation durch Lager, durch Internierungslager und zwanghafte, ich nenne es jetzt mal Bildung, gesprochen. Wie leben denn die einzelnen Menschen in der dortigen Region, die nicht inhaftiert sind? Sind sie auch Repressionen ausgesetzt?
Ja, sie sind massiver Repression und vor allen Dingen eben Ausgrenzung ausgesetzt. Also wer Uigure ist, steht quasi unter so einem Pauschalverdacht. Und das beobachten wir jetzt schon seit mehreren Jahren, dass das immer mehr eskaliert. Man kann also als Uigurin oder Uigure nicht einfach zum Beispiel einen Führerschein machen, sich ein Auto zulegen und sich bewegen wie jeder andere. Nein, man braucht eine Sonderprüfung, weil eben Uiguren als potenziell terroristisch angesehen werden. Wenn man dann ein Fahrzeug bekommt, dann muss dieses Fahrzeug auch so ausgerüstet werden, dass quasi innerhalb weniger Sekunden jede Bewegung dieses Fahrzeugs in der gesamten Region, die ist fünfmal so groß wie Deutschland, von den Sicherheitsbehörden erfasst werden kann. Die wollen einen totalen Überblick haben. Und das geht weiter, wenn man sich in der Straße bewegt, gibt es eben alle paar hundert Meter gibt es einen Kontrollposten, wo dann die Identität überprüft wird. Und das ist besonders problematisch für Leute, die Bärte tragen, oder zum Beispiel Frauen, die eine Kopfbedeckung als Musliminnen tragen, die werden potenziell eben noch mal mehr als vermeintliche Terroristin angesehen und dann ja willkürlichen Befragungen unterworfen, Inhaftierungen etc. pp. Und das geht bis dahin, also sie dürfen keine großen Brotmesser mehr heute haben, weil es eine Zeit lang Uiguren gab, die dann aus lauter Verzweiflung mit diesen Messern irgendwie auf Han-Chinesen losgingen. Sie dürfen auch keine keine Joghurtbecher mit sich führen, weil in den Joghurtbechern könnte ja Säure sein, die sie irgendwie irgendwelchen Han-Chinesen über den Kopf schütten. Also das ist dieser Pauschalverdacht und das bleibt natürlich bei den Leuten, die betroffen sind, nicht unbeachtet. Das ist einfach ein Gefühl und sagt, wir sind doch keine Gewalttäter. Wir wollen hier nur in Ruhe leben. Wir wollen unsere Rechte haben, die in der Verfassung und in den Gesetzen zugesichert sind. Und dann werden wir pauschal als Terroristen angesehen. Das geht doch nicht.
Gab es denn dafür überhaupt oder gibt es dafür denn überhaupt einen Grund, dass die chinesische Regierung so Angst hat vor möglichen Terroristen? Gab es denn überhaupt eine Welle an Anschlägen?
Nach dem 11. September 2001 hat sich China sehr darum bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass man den Kampf, den die internationale Staatengemeinschaft weltweit gegen Terrorismus führt, ja auch in China führen würde. Und da wären es eben die Terroristen sozusagen uigurischen Ursprungs, die man bekämpfen würde. Wir sagen immer, wir sind dem nachgegangen. Klar hat es Anschläge gegeben, aber das hatte nichts mit islamistischem Terror zu tun, sondern es waren hausgemachte Gewalt. Das waren Leute zum Beispiel, die hatten gespendet für den Aufbau eines Gebetsraumes am Rande einer Moschee. Dann ist dieser Gebetsraum zerstört worden. Was hat der Mann gemacht mit seinen Familienangehörigen, von der Schwiegermutter bis zur Enkeltochter? Ja, ein Anschlag auf chinesische Polizisten. Das ist aber kein islamistischer Terrorismus, sondern die Leute sind einfach schwer traumatisiert und Opfer selber von Gewalt und irgendwann reagieren sie. Das ist schlimm, dass sie reagieren, das wollen wir auch nicht gewalttätig, das wollen wir auch natürlich nicht rechtfertigen, aber das hat nichts mit internationalem Terrorismus zu tun, sondern ist ein hausgemachtes Problem Chinas und seiner Repression gegen Uiguren und andere muslimische Nationalitäten.
Diese Repression hat ja in der letzten Zeit sehr an Bekanntheit erlangt, gerade in Europa bzw. in Deutschland, eben durch diese Leaks der chinesischen Regierung. Hat sich denn die Bundesregierung bereits dazu geäußert?
Ja, Deutschland hat eigentlich international sehr viel gemacht, um diese schweren Menschenrechtsverletzungen an Uiguren bekannter zu machen, sie zu verurteilen oder auch China mit China darüber zu sprechen. Deutschland zählt zu den 23 Staaten weltweit, die sich da am weitesten aus dem Fenster gelehnt haben. Und dafür sind wir der Bundesregierung auch dankbar. Schade ist, dass das noch nicht mal Konsens in der Europäischen Union ist. Da gibt es viele Staaten, die aus wirtschaftlichen Gründen China nicht verärgern wollen, wie Griechenland zum Beispiel, Bulgarien, Ungarn, Polen, sodass also selbst die Europäische Union das nicht schafft, sich auf eine gemeinsame Position dazu zu verständigen.
Und noch zu guter Letzt ein kleiner Ausblick vielleicht. Gibt es denn wenigstens in irgendeiner Weise Besserungstendenzen? Oder durch diese Veröffentlichungen können kleine Verbesserungen erwartet werden für die uigurische Minderheit?
Also wenn wir eins sicher wissen, das ist, dass nur Öffentlichkeit hilft. Und was wir jetzt in den letzten Monaten beobachten, ist quasi so eine Art Salamitaktik Chinas, dass die chinesischen Behörden erstmal absolut abgestritten haben, dass es die Lager gab. Und dann haben sie Stück für Stück immer mehr zugeben müssen, weil wir und andere Organisationen eben immer wieder in die Öffentlichkeit gegangen sind und sie angeklagt haben. Und ich denke, da hat sich eine Menge getan an Bewusstsein. So ein Staat wie die Volksrepublik China kann man nicht ohne weiteres zu einer Änderung seines Verhaltens zwingen. Aber China hat heute ein Riesenproblem mit diesem Umgang mit den Uiguren und anderen Nationalitäten und es muss handeln. Und das ist letztlich eben auf diese Proteste hin zurückzuführen und auf diese stetigen kritischen Veröffentlichungen. Insofern sehen wir da schon einen Fortschritt. Auch sind einzelne Leute freigekommen aus den Lagern. Aber das ändert nichts daran, dass dieses Gesamtsystem absoluter Willkür und Repression und eben auch totaler Kontrolle einfach erschreckend ist.